Herzlich willkommen zur vierten Folge. Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Der neue Podcast zur Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Alles zur mobilen Zukunft des Bahnverkehrs. Ich bin Laura Karasek und ich treffe hier wieder eine prominente Persönlichkeit. Diesmal erwarten wir einen besonders interessanten jungen Mann. Er ist Bestsellerautor, er ist Kolumnist und zu seinen Geschwistern gehört Gloria von Turn und Taxis. Ich freue mich auf Alexander von Schönburg. Er plädiert für mehr Anstand, für Werte, für Tugenden, die lange altmodisch erschienen und heute aktueller denn je sind. Und er wird uns verraten, wie das ganz einfach auf Reisen in der Bahn klappen kann. Außerdem spreche ich den Journalisten und Digitalprofi Richard Gutjahr. Er kennt sich bestens aus, wenn es um mobiles Arbeiten geht. Wie hat sich unser Arbeiten durch die gestiegene Mobilität verändert? Und wie arbeitet Richard Gutjahr ganz konkret unterwegs? Sehr spannend und ich hoffe, dass ich noch einiges von ihm lernen kann. Aber mehr dazu gleich. Denn bevor ich...
Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?
Nein, nimm doch Platz, Alexander. Für dich räume ich auch gern meine Tasche weg vom Stuhl.
Ah, woher kennst du mich denn?
Ich kenne dich, weil ich natürlich deine Bücher kenne. Und ich glaube, du kennst auch meine Eltern. Aber ich frage mich gerade, ob das, du hast ja dein neuestes Buch auf den Bestsellerlisten, Die Kunst des lässigen Anstands. Du schreibst über Anstand und Benehmen und Manieren. Und ich finde, es könnte nicht aktueller sein als heute. Jetzt sind wir gerade beim Zugfahren. Wie findest du das, wenn Leute so ihre Tasche, wenn die so zwei Plätze blockieren, wenn die so ihr ganzes Gepäck und ihre Mäntel so demonstrativ über den freien Platz legen? Ist das anständig?
Also früher, als es noch Abteile gab, habe ich mein Gepäck so strategisch über das Abteil verteilt, dass es so aussah, als ob 8 Personen dort sitzen, in der Hoffnung, dass ich das Abteil für mich habe. Ich habe da ein Grundverständnis dafür. Aber was mir neulich aufgefallen ist, zum Beispiel bei Anstand, ich saß neulich in der Bahn, ähnliche Situation wie jetzt, und jemand sagte zu mir, sind Sie Alexander von Schönburg? Und ich war total geschmeichelt und sagte, ja. Und dann fing er an zu sagen, ich bin ein Riesenfan von Christian Kracht. Ich habe alle Bücher von Christian Kracht gelesen und fing an, über Christian Kracht zu reden. Und weil wir ja vor Jahren ein Buch zusammen gemacht haben, Tristesse Royale.
Genau, das Buch habe ich zu Hause. Und Stuttgart Barre auch.
Genau, und ich habe mir noch gedacht, das ist ein bisschen so, als ob du George Harrison triffst und nur über John Lennon reden willst. Ich wollte ihm eigentlich sagen, darf ich auch mal über mich reden?
Finden Sie mich auch gut? Ja. Achso, du warst quasi nur der Door-Opener zu Christian Kracht.
Sind Sie Alexander von Schönburg? Und dann holt er nur über
Christian Kracht. Können Sie mir seine Nummer geben? Wie erreiche ich Christian Kracht?
So direkt war er nicht, aber er war einfach ein Fan von Christian Kracht und hat mir gedacht, das würde ich so nicht machen, auch wenn ich, wie gesagt...
Es ist unhöflich, gell? Das finde ich auch unhöflich, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, also wenn du ein Bandmitglied triffst, musst du wenigstens so tun, als ob du für die anderen Bandmitglieder auch interessiert bist.
Mich hat das früher auch schon immer gekränkt, wenn es so offensichtlich war, dass ein Typ an eine meiner Freundinnen ran wollte und dann immer bei mir, ich fand das so durchschaubar.
Das kann nicht sein, dass
jemand... Ach, natürlich nicht. Aber ich fand das immer so durchschaubar, wenn dann immer ich angeschrieben wurde, so, was weiß ich, ist Lisa auch dabei oder so, ja? Und das ist so durchschaubar. Und
das heißt,
aber trotzdem,
du hast Freundinnen, die noch schöner sind als du?
Ach, da ist er wieder, der Anständige.
Ich hab gedacht, Mädchen, die so ausschauen wie du, suchen sich immer nur Freundinnen, die nicht so gut ausschauen wie sie. Ist das ein Klischee, stimmt das?
Ich nehme das mal als Kompliment, aber es gibt tatsächlich ja dieses Vorurteil, dass angeblich manche Frauen sich absichtlich Freundinnen suchen, die weniger attraktiv sind. Das finde ich total frauenfeindlich, weil du suchst dir ja auch nicht Männer aus, die weniger erfolgreich sind als du, oder?
Na, alle Menschen, die ich kenne, sind noch erfolgreicher als ich.
Oder würdest du zum Beispiel, könntest du es ertragen, du bist jetzt Bestseller-Autor, du bist sehr erfolgreich, du bist ein toller Journalist. Könntest du es ertragen, ist es für Männer nicht manchmal sogar schwerer, das zu ertragen, wenn einer noch weiter oben ist als man selbst?
Wie gesagt, ich kenne nur eigentlich Leute, die erfolgreicher sind als ich, insofern...
Und wie siehst du die? Also ist das so, dass du sagst, das sind so Mentoren? Also ist dir Neid so völlig fremd? Wenn wir schon, also Anstand und Neid, das hat ja auch was miteinander zu tun. Jemandem etwas neiden, jemandem etwas nicht gönnen. Kennst du dieses Gefühl gar nicht? Weil ich kenne es. Es ist niederträchtig, aber ich empfinde es leider manchmal. Dagegen kann man sich ja auch nicht immer wehren.
Also das ist eine sehr intime Frage und ich beantworte sie dir ehrlich. ich habe ja in meinem Buch, versuche ich über Tugenden zu reden.
Ja.
Und das kann man ja akademisch machen oder man kann sich einfach sozusagen hinter Aristoteles oder Thomas von Aquin verstecken, was ich vielfach tue. Aber ich habe mich in den einzelnen Kapiteln, dazu gehört zum Beispiel auch das Kapitel über Bescheidenheit, habe ich echt versucht, ehrlich zu sein und musste echt feststellen beim Schreiben, dass ich mit vielen diesen Tugenden täglich hadere. Und wahrscheinlich ist mein Buch so auch so eine Art Eigentherapie. Und selbstverständlich kenne ich Neid. Mhm. Selbstverständlich kenne ich Neid. Und es ist, wie du sagst, niederträchtig. Aber ich glaube, total wichtig ist es, um mal was Ernstes zu sagen, dass man seine eigenen Abgründe kennt. Denn nur wenn du dir selber eingestehst, dass du auch ein A-Punkt-Punkt-Punkt sein könntest.
Ein oder Schwächling.
Oder dass du auch Charakterfehler hast. Mhm. Nur dann hast du eine Chance, ehrlich auch an deinen Fehlern zu arbeiten. Aber ich glaube, die Leute, die sich einreden, du bist okay, so wie du bist, das ist so ein bisschen unsere Kultur. Ich bin neulich in einem Hotel gewesen und da steht im Aufzug, gönn dir was. Und ich denke mir ständig, diese gönn dir was Kultur, alles muss bequem sein und du bist okay, so wie du bist. Das finde ich eigentlich, das ist eigentlich niederträchtig. Weil eigentlich müssten wir uns eingestehen, dass wir alle von uns gute Seiten und auch Abgründe haben. Und nur wenn wir ehrlich genug sind, unsere eigenen Abgründe auch anzuschauen, haben wir eine Möglichkeit, charakterlich zu wachsen.
Aber findest du nicht auch, dass dieses, einerseits gibt es dieses gönn dir was und ja, und Work-Life-Balance und alles muss irgendwie entspannt und relaxed und toll sein und die Leute sehnen sich nach mehr Freiheit und mehr Freizeit. Andererseits ist ja ein Riesenthema Selbstoptimierung. Also das steht ja wieder im Kontrast. Also man ist eigentlich doch auch dauernd, zumindest habe ich den Eindruck, damit beschäftigt, sich noch besser zu machen, also noch mehr, das muss noch geiler werden und da muss ich noch mehr, also sicherlich auch durch Social Media, da will ich übrigens auch unbedingt noch mit dir drüber sprechen, weil das ganz viel mit Anstand zu tun hat oder ganz wenig, sagen wir mal so. Hast du nicht das Gefühl, dass die Leute eher auch so sehr gedrillt sind, sehr verbissen, eben im Zuge dieser Selbstoptimierung, dass sie nicht immer denken, es muss noch mehr und ich muss noch mehr Yoga und ich stehe um 6 Uhr auf und alles ist vegan und Quinoa und Sport und Pilates. Also sind wir nicht auch teilweise zu streng zu uns selbst?
Das ist sehr interessant, das ist ein Paradox, das stimmt. Was mich da vor allem daran stört, ist das Egomane daran. Ich finde es ja richtig, an sich selbst zu arbeiten. Aber dieser Selbsterfüllungswahn, der Selbstoptimierungswahn geht mir auch sehr, sehr auf den Wecker. Und ich finde, an seinen Tugenden zu arbeiten, heißt es eben doch das Gegenteil von Selbstoptimierung, weil es eigentlich darum geht, sich als Teil einer Gesellschaft, einer Familie, im Freundeskreis zu sehen. Und nicht immer nur, wie kann ich besser werden, wie kann ich noch, das finde ich sehr, sehr unsympathisch. Das ist da hast du recht. Ich finde, das ist, dieser Selbstoptimierungswahn ist total typisch für unsere Kultur.
Was ist denn jetzt, ich möchte das wirklich gerne lernen, was ist denn für dich so die wichtigste Tugend? Und was ist die schlimmste Sünde? Wenn es jetzt darum geht, du hast gerade gesagt, Bescheidenheit findest du wichtig, finde ich auch wichtig. Ich finde allerdings, manchmal ist es auch, gerade als Frau wird dir ja oft beigebracht, wenn man das mal so gesellschaftlich sieht, sei bescheiden, sei nicht wie die eitle Rose, gell? Es gibt ja immer dieses Gedicht irgendwie in den Poesiealben, sei nicht wie das stolze Röslein, sei lieber das Veilchen oder wie auch immer. Ist es nicht auch okay, mal anzugeben? Ist es nicht okay zu sagen, ich bin jetzt stolz, ich habe hier einen geilen Podcast gemacht oder ich habe einen geilen Erfolg, ich habe einen Bestseller in deinem Fall? Darf man das erzählen? Darf man darüber sprechen? Oder muss ich bescheiden sein?
Also Bescheidenheit ist ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich, weil das habe ich beim Schreiben des Kapitels auch gemerkt. Und ich hätte es mir, wie gesagt, einfach machen können, indem ich mich einfach hinter großen Zitaten und hinter klugen Gedanken von klugen Menschen verstecken kann und die einfach so zu wiederholen oder zu komprimieren. Ich habe beim Kapitel Bescheidenheit festgestellt, dass zum Beispiel in meiner Familie Bescheidenheit extrem übertrieben wurde, bis hin zu einer gewissen Koketterie. Mhm. Also bei uns ist Bescheidenheit und sein Licht unter den Scheffel stellen, ist so ein Familien, das ist ja oft im Adel. Dieses ständige Understatement. Und ich habe lange mit diesem Thema gehadert und habe festgestellt, festgestellt zu haben, wann Bescheidenheit wirklich attraktiv ist. Nämlich Bescheidenheit ist attraktiv aus einer Position der Stärke. Also wenn du der Regenwurm bist, dann ist es kein Wunder, keine Kunst, bescheiden zu sein. Wenn du allerdings Nobelpreisträger bist und Milliardär und Male Model zur gleichen Zeit, ja. Und dann bist du bescheiden. Also so eine Position der Stärke ist Bescheidenheit etwas
sehr
etwas sehr anziehend.
Gebe also ich dir recht.
Ich habe jetzt kann ich endlich Name Dropping machen. Ich habe Bill Clinton kennengelernt, ja. Und von dem heißt es ja, dass er so die Fähigkeit hat, wenn er mit jemandem redet, in diesen paar Minuten, die man mit der Person redet, vollkommen auf diese Person zu fokussieren. Mhm. Und das stimmt tatsächlich. Ich habe mit dem geredet und in diesen 3 Minuten waren wir so in eingeschlossenen Kosmos. Mhm. Er hat sich nicht interessiert, er hat nicht, so wie ich es machen würde, rumgeschaut, wer ist interessanter, wer ist wichtiger, sondern, aber ich habe mir danach überlegt, klar kann der sich das erlauben. Er kommt von einem so hohen, ich meine, er war Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Der muss nicht mehr schauen, wer ist wichtig. Der muss sich, der redet mit einer Putzfrau genauso wie mit der Queen. Die sind beide für ihn sozusagen auf einem Level. Also und da wird es interessant, Bescheidenheit. Also wenn Bescheidenheit aus einer Position der Stärke kommt, also im Märchen der König, der sich als Bettler verkleidet und sich unter das Volk mischt, das ist attraktiv.
Das ist sympathisch.
Der Bettler, der bescheiden ist, ist gar nicht so attraktiv. Nee. Das ist so, was nun nah ist, der bescheiden.
Ja, da gebe ich dir total recht. Aber wie gesagt, es ist irgendwie auch leicht. Also ich denke immer, natürlich eine Angela Merkel muss nicht wirklich angeben, weil sie ist die mächtigste Frau der Welt. Also es gibt ja so einen Zwitt, also es gibt ja was dazwischen. Du bist so mittelerfolgreich, ja? Wie machst du es dann? Darfst du dann über deine Erfolge sprechen? Darf man über Geld sprechen? Darf man sich damit rühmen, so keiner erkennt dich, aber du möchtest gerne sagen, ich habe nun mal irgendwie einen total coolen Podcast oder ich habe ein super Buch geschrieben. Du musst ja auch ein bisschen Werbung machen. Du darfst ja auch für etwas stehen. Und ich habe das Gefühl, die Deutschen tun sich damit schwerer als die Amis, die da einen leichteren Umgang mit haben, die auch mal sagen, awesome und good for you und cool, ich habe was geschafft. Also da darf man auch sich ein bisschen damit brüsten mit seinen Leistungen. Ist das hier, haben wir einfach eine andere Kultur?
Du hast nach der wichtigsten Tugend gefragt. Ja. Und da muss ich dir sagen, wie bei all diesen Dingen gilt das richtige Maß. Mhm. Also Aristoteles macht das am Beispiel klar, zum Beispiel Mut. Mut per se ist keine Tugend, sondern es ist nur eine Tugend im richtigen Maß. Mhm. Das heißt, wenn Mut zu sehr übersteigert ist, ist es Leichtsinn und Recklessness und Kühnheit und auf der anderen Seite des Spektrums ist es natürlich zu wenig Mut, ist Feigheit. Und da gilt es sozusagen, den richtigen Mittelpunkt zu finden. Mhm. Und der Mittelpunkt ist interessanterweise laut Aristoteles nicht immer exakt in der Mitte. Das heißt, der perfekte Mut ist eben nicht genau in der Mitte zwischen Feigheit und Kühnheit, sondern neigt sich einen Tick mehr zur Kühnheit.
Genau.
Und das ist interessant, dass man also wirklich diesen Sweet Spot zu finden, wie die Engländer sagen. Der Sweet Spot ist ja, da liegt die Kunst.
Okay, also nicht maßlos sein, das ist ja sowieso auch eine Todsünde. Was ist denn das Schlimmste, was man machen kann? Oder sagen wir, was steht für dich total im Widerspruch zu Anstand? Was ist wirklich unanständig?
Wir können bei dem gleichen Themenkomplex bleiben. Mhm. Ich glaube, Stolz. Also für mich als bibelfesten Menschen ist Stolz die absolute Ursünde. Aus dem Stolz heraus entsteht alles ungemacht der Menschheit. Also die ganze Bibel ist ja, du kannst ja die Genesis lesen als wörtliche Geschichte oder du kannst sie als bildhafte Erzählung sehen, die einfach Grundwahrheiten des menschlichen Seins erklärt. Also man kann, selbst wenn man nicht religiös ist, kann man in diesen archetypischen alten Geschichten Grundwahrheiten sehen. Und für mich also ist Stolz, dieses Auflehnen, ich krieg das alleine hin, ich brauche keine Hilfe, ich bin besser, ich will mich nicht unterordnen, ich kann alleine alles besser, das trotzige Kind. Das ist schon, würde ich sagen, die Ur-Ursünde und dadurch auch und da sind wir wieder beim Thema Bescheidenheit. Ich glaube, Stolz ist echt etwas Gefährliches. Aber wie gesagt, man kann das wieder untersteuern und dann ist man plötzlich nur, stellt man nur sein Licht unter den Scheffel. Deswegen ist
Weil
es
da
so,
sagen die Leute ja auch manchmal zu einem, hast du denn gar keinen Stolz? Ach, oder der kommt jetzt wieder angekrochen, mein Ex-Freund, hat er denn gar keinen Stolz oder gar keine Würde? Also wenn du zu wenig Stolz hast, dann lässt du dir ja so gewissermaßen auf der Nase rumtanzen, ja? Du musst ja auch ein bisschen sagen, ich stehe für mich und ich stehe für was ein. Aber du, woher kommt denn der Reiz des Verbotenen? Also ist das immer die Überwindung, ist das immer Stolz, dass wir uns so hingezogen fühlen, genau zu der einen Sache, von der gesagt wird, das darfst du aber nicht. Das ist ja schon bei Kindern so.
Wow, das ist so eine interessante Frage. Die Frage würde ich gerne mit deinem Freund Michel Houellebecq sprechen, von dem ich gehört habe, dass er total Fanat in dich ist. Das ist
nur für einen Abend leider.
Naja, gut. Das ist eine wahnsinnig interessante Frage und wir werden sie, glaube ich, jetzt nicht gleich lösen können. Aber dass der Mensch das Gute in sich hat und gleichzeitig auch die Abgründe, die ihm und das gerne mit dem Feuer spielen, das scheint in uns drin zu sein. Und deswegen, ich wurde manchmal gefragt, du schreibst über Tugenden, du schreibst über Tugendlehre, ist das nicht ein Thema, was total aus der Zeit gefallen ist? Aber du siehst schon, wie wir darüber reden, über solche Dinge wie Stolz, Bescheiden, das sind Sachen, die total aktuell
finde
sind und die unser aller Leben irgendwie betreffen. Und ich finde es schade, dass darüber zu wenig geredet wird. Deswegen ist mein Buch so eine Aufforderung, über diese Dinge nachzudenken. Und ehrlich gesagt, habe ich auch nicht auf alles eine Antwort. Aber ich weiß sehr wohl, dass wir über diese Dinge nachdenken sollen. Und ich glaube, ich finde es erschreckend, dass 3000 Jahre lang die klügsten Menschen, die je gelebt haben, unsere gesamte, von der Antike über das Mittelalter bis heute, die klügsten Menschen, die ganzen Philosophen, hatten eigentlich nur ein Thema. Was ist das gute Leben? Beatitudo nennen es die Lateiner. Wie kommt man zum guten Leben? Da gibt es ja die verschiedensten Strategien dazu. Und das Teil dessen ist zum Beispiel die Tugendlehre. Tugend ist ja nicht etwas Lästiges, etwas, womit du dich selbst kasteist, sondern es geht bei der Tugend darum, wir haben immer so den Vorbehalt, gerade so im deutschen Kulturraum, Tugend, das muss was Anständiges, Anstrengendes sein. Anstand ist anstrengend. Und das ist ein Riesenmissverständnis. Ich glaube, dass unsere Kultur so langsam dahinter kommt, dass dieses ständige anything goes, jeder muss nur seinen Spaß haben, diese gesamte auf Spaß, Konsum und Selbstverwirklichung getrimmte Kultur uns sehr leer zurücklässt. Und dass ich glaube, dass wir uns damit Schaden antun.
Total, ja.
Ich glaube, dass das zum guten Leben gehören eben die Tugenden. Und gehört es auch, über solche Dinge nachzudenken. Und ich finde es verblüffend, dass 3000 Jahre lang, wie gesagt, die klügsten Menschen der Welt darüber nachdenken. Aber heute wollen wir davon nichts mehr wissen und wissen auch nicht mehr, was Aristoteles oder Thomas von Aquin dazu gesagt haben. Und deswegen versuche ich das, was 3000 Jahre lang einfach von den klügsten Menschen der Welt zu Papier gebracht worden sind, in einer heutigen, heute verständlichen Form zu vermitteln.
Aber was ist denn für dich selber das gute Leben? Ein Bestseller zu schreiben zum Beispiel. Brauchst du da sehr viel Disziplin für? Oder macht dir das so viel Freude, dass das von selbst kommt? Wie lange sitzt du da dran? Ich als Autorin interessiere mich natürlich dafür.
Das ist eine totale Mischung aus beiden. Natürlich braucht man Disziplin zum Schreiben. Ich bin Familienvater, ich habe einen normalen Job, bin Angestellter eines Verlages, schreibe meine Bücher nebenbei sozusagen. Das heißt, ohne Disziplin würde ich das gar nicht schaffen. Aber ich habe natürlich auch Freude am Schreiben. Für mich ist Schreiben ein lautes Nachdenken. Und deswegen habe ich auch keine Sätze, Antwort, was ist das gute Leben? Aber ich weiß, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Und unsere gegenwärtige Konsum-Spaßkultur regt uns nicht dazu an. Die sagt uns immer nur, gönn dir mehr, mach alles, mach nur Spaß.
Aber auch die Vergleiche, oder? Also zum Beispiel durch diese sozialen Netzwerke ist ja diese Vergleichbarkeit auf einmal da. Du kannst dich nicht nur wie früher mit deinem Nachbar irgendwie messen und sagen, da sind wir wieder auch bei Neid und Missgunst, sondern du vergleichst dich auf einmal mit der ganzen Welt. Du kannst gucken, der ist aber dauernd im Urlaub, warum postet die schon wieder ein Foto vom Infinity Pool? Warum ist die jetzt in den Podcast eingeladen und ich nicht? Ja, also es ist dauernd und das macht einen ja auch
gerade für Mädchen ein Problem. Also meine Tochter ist 17 und ich möchte ihr natürlich Instagram nicht verbieten. Aber ich habe sie wenigstens darauf aufmerksam gemacht, hat sogar ein Bewusstsein dazu. Pass auf, Instagram verleitet dich dazu, dir ständig, das ist die Benchmark, all das, was du anschaust, immer einen Tick höher ist wie du. Wie du sagst, die Freundin ist schon wieder auf irgendeiner Party, warum bin ich nicht eingeladen? Ach, schau mal, wie schlank die ist und schau mal, wo die wieder rumreist. Das ist auf die Dauer total deprimierend. Ich würde dafür plädieren, dass Leute bei Instagram nicht nur ihre brillanten, ihre wunderschönen Fotos und ihre schönen Momente posten, sondern auch mal posten, wenn sie traurig sind. Oder mal drüber, wenn sie
Hashtag Magen-Darm oder wie.
Ja, oder auch mal, warum immer nur diese wunderschönsten Fotos, ach, schau mal, wie toll mein Leben ist. Ich fände, wenn Instagram ein ehrlicheres Medium wäre und man auch zeigen würde, schau mal, heute sehe ich echt kacke aus, wäre das ein Medium, was der Seele nicht so schaden würde.
Aber das kommt ja Gott sei Dank immer mehr. Also es gibt ja ganz tolle Influencer oder Blogger oder so, die wirklich für mehr Authentizität da stehen und das auch wirklich hochladen. Es gibt auch sehr inspirierende Leute, die wirklich toll schreiben und so. Aber es ist in der Tat trotzdem so, dass man sich ertappt und eher darauf geht, anstatt irgendwie mal online eine Zeitung zu lesen und man denkt, jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde auf Instagram verdaddelt. Es ist ja verlorene Lebenszeit. Es ist auf keinen Fall etwas, was zum guten Leben oder zum Glücklichsein beiträgt. Aber es gibt Gott sei Dank einige Leute, die da schon etwas authentischer unterwegs sind.
Ja, das ist richtig, aber im Generell ist es so, dass jeder seine Zuckerseite zeigt.
Natürlich.
Und ich bin sehr für Handyfasten und ich finde es, wie gesagt, faszinierend, dass Apple das schon sozusagen in ihr eigenes Produkt einbaut, dass man sagt, komm, übertreib's nicht, geh auch mal wieder leg mich weg. Also stell dir vor,
die Verknappung ist ja auch das, was Sehnsucht erzeugt eigentlich, ja, wenn man von der Liebe spricht oder so. Also das Vermissen. Also vielleicht ist Apple da gar nicht so blöd, dass sie das so macht.
Ich glaube, das Wichtige ist eben, über diese Dinge nachzudenken. Und meine Bücher und das aktuelle Buch insbesondere ist ein lautes Nachdenken über das gute Leben und ob das gute Leben immer nur das ist, was bequem, Spaß und Konsum und Selbstverwirklichung. Ich glaube eben, dass uns da die moderne Kultur zu etwas verführt, was letztlich unglücklich macht.
Total,
und ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Und dazu, es gibt eben keine Handy-App, die manchmal sagt, komm, jetzt hör mal, denk mal über dies und das nach, sondern also man wird ständig zerstreut auch.
Ja,
also
genau.
Ich finde auch,
man wird immer abgelenkt.
Man hat auch
muss sich gar nicht lange mit etwas beschäftigen.
Wenn wir jetzt nicht miteinander reden würden, und würden wir auf so einer Zugfahrt selbstverständlich jeder keine Sekunde langweilig. Wie schade, dass uns nicht mehr langweilig ist. War das nicht schön, als einem auch mal langweilig war? Mir ist nie mehr langweilig. Ich muss auch jede Wartezeit ist inzwischen auch geschenkte Zeit.
Genau.
Weil man eigentlich...
Geil, ich kann im Netz surfen.
Ja. Aber dann, es lohnt sich einfach, über solche Dinge nachzudenken und nicht sich einfach treiben zu lassen von dieser Konsum-Digital-Spaßwelt. Und das geschieht den meisten. Wir müssen da so eine gewisse, wie du das hast, ein tolles Wort, Resilienz aufbauen. Mhm. Ich hoffe, dass die nächste und Übergeneration das schon haben wird.
Ich finde das aber schön, wie leidenschaftlich du auch darüber sprichst. Das heißt, du hast das Buch auch geschrieben, weil dir das wirklich am Herzen lag, den Menschen mal zu sagen, bitte lasst uns nicht so weitermachen, bitte lasst uns irgendwie hier was ändern, weil wir laufen gerade irgendwie in eine verkehrte Richtung. Ist es so, dass du dir Sorgen machst um unsere Gesellschaft?
Was ich sorge, ist ein starkes Wort. Ich sehe, glaube ich, paar Dinge und ich versuche die auf eine, ich versuche so paar altmodische Grundbegriffe, die seit 3000 Jahren gelten, die eben die sogenannte Tugendlehre, versuche ich in die heutige Zeit zu transportieren, um zu sagen, das ist wichtig, weil 3000 Jahre lang haben die Leute über so etwas nachgedacht. Nur, es lohnt sich auch heute über solche Dinge nachzudenken. Ich habe eben so leider diesen oder erfreulicherweise diesen Lehrerdrang in mir. Mein Talent und meine Leidenschaft ist es, komplizierte Themen möglichst so zu verpacken, dass sie zugänglich sind und verständlich sind. Mein letztes Buch war über Weltgeschichte, Weltgeschichte to go. Und da war
das, finde ich übrigens großartig.
Ich habe das auch geliebt.
So schnell, aber da sind wir auch schon wieder bei der Konsum. Also für mich ist das wunderbar, wenn ich so in einer kurzen Zeit das zusammengefasst, Weltgeschichte to go, großartig. Also es gibt auch so ein Buch, ich verstehe die Welt nicht mehr, da sind irgendwie Nachrichten kurz und knapp erklärt und sowas. Aber das ist ja auch wieder ein Beweis dafür, dass uns eigentlich so ein bisschen die Geduld, die Muße fehlt für was Langes. Aber ich finde das im Grunde genommen toll. Wie schafft man es, die Weltgeschichte auf 280 Seiten zu quetschen? Musstest du viel recherchieren?
Es war ja noch extremer. Ich habe ja in jedem Kapitel, das war ja der Clou des Buches, Ich habe in jedem Kapitel die Weltgeschichte von vorne bis hinten erzählt, weil ich mir gedacht habe, es ist vollkommen langweilig, ein Buch so zu schreiben, dass du anfängst bei Adam und Eva und aufhörst bei künstlicher Intelligenz, sondern ich habe das in jedem Kapitel gemacht. Das heißt, ein Kapitel ist zum Beispiel über die wichtigsten Städte der Weltgeschichte. Da fange ich eben an bei Mesopotamien und Babylon und höre auf bei New York und Beijing. Und dann habe ich ein anderes Kapitel über Erfindungen, da fange ich eben an mit dem Faustkeil und höre auf bei Artificial Intelligence. Ja. Und das mache ich eigentlich bei jedem Kapitel, dass ich in jedem Kapitel die Weltgeschichte als Ganzes sehe, aber unter einem bestimmten Aspekt. Das fand ich handwerklich ein sehr schönes Mittel.
Ja.
Und da kommt halt meine Lehrerader heraus. Meine Leidenschaft ist es, komplizierte, komplexe Dinge einfach zu formulieren und verständlich zu machen. Ich finde, das ist ein wichtiges Talent, was ich versuche einzusetzen.
Du hast auch eben von Klugheit gesprochen. Das braucht man ja auch zum Schreiben. Aber glaubst du, dass Klugheit etwas ist, was man erlernen kann? Oder
absolut.
Ja?
Also Aristoteles sagt, dass man alle Tugenden lernen kann. Und dazu ist es entscheidend, sich mit gute Gesellschaft zu suchen. Also das sage ich auch meinen Kindern immer. Wenn ihr sucht euch mit Bedacht eure Freunde aus. Denn die Menschen, die einen umgeben, sind die einem am meisten beeinflussen. Und da sind wir wieder bei Instagram. Pass auf, wem du folgst.
Ja. Entfolge einfach gewissen Leuten, die dir nicht gut tun, ja? Im Leben sowie im Social Network.
So ist es.
Alexander, es war großartig mit dir. Wie schön, dass du neben mir saßt. Vielen Dank.
Gute Reise noch.
Kennt ihr schon die Website zur digitalen Schiene Deutschland? Alles zur mobilen Zukunft des Bahnverkehrs und welche Vorteile wir alle dadurch haben auf www.digitale-schiene-deutschland.de. Zu den digitalen Pionieren in Deutschland gehört ohne Zweifel auch der Journalist und Digitalexperte Richard Gutjahr. Wir wollen heute über mobiles Arbeiten sprechen und darüber, wie sich unser Arbeiten überhaupt durch diese gestiegene Mobilität verändert hat. Du bist da natürlich Vollprofi und Experte. Wie viel arbeitest du denn mobil?
Oh, ich glaube, mehr als dass ich schlafe. Also ich arbeite tatsächlich, ja, doch so 14, 16 Stunden am Tag sind keine Seltenheit.
Und du bist immer oder du bist sehr viel unterwegs. Wo arbeitest du denn am liebsten?
Es ist nicht die Frage des am liebsten Arbeiten, sondern des sich so Einrichtens, dass es zum liebsten Ort wird. Also das heißt, ich habe immer in meiner Tasche, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, einfach zum Beispiel so geräuschunterdrückende Kopfhörer. Und damit kann ich dann schon mal irgendwie einen Großteil meiner Umwelt ausblenden, wenn ich mich konzentrieren muss.
Aber das ist ja nicht für jedermann. Also ich zum Beispiel brauche einen gewissen Pegel. Ich brauche ein bisschen so Hintergrundmusik. Du brauchst es komplett ruhig?
Nee, ich auf den Kopfhörern, also manchmal schalte ich meine Umwelt einfach nur ab, dann ist wirklich Totenstille. Oder aber, genau wie du, brauche ich dann auch so ein bisschen stimulierende Musik, die also eher so, ich höre dann gerne so alte Jazz-Klassiker zum Beispiel, die genau für diesen Pegel sorgen. Was ich aber nicht haben kann, ist tatsächlich ständiges Geschrei oder, gerade wenn man unterwegs ist, sind oft auch, Familien mit ihren Kindern da oder im Flugzeug immer beim Start und bei der Landung schreien Kinder ganz gerne, weil sie den Druckausgleich nicht so richtig hinbekommen. Und da habe ich schon viele, ich nenne das Babymeilen, gesammelt. Ich habe da schon Verständnis für, aber wie gesagt, wenn du eine Deadline hast, wenn du arbeiten musst, dann musst du irgendeine Lösung finden, um das überhaupt möglich zu machen. Und deswegen möchte ich auf meine Kopfhörer nicht verzichten.
Also du hast eine Baby Miles and More Card sozusagen. Nur kommst du mit den Babymeilen irgendwo hin.
Nein, aber ich denke mir dann, wenn ich selber Kinder habe und andere mit meinen Kindern nerve, dann kann ich die eintauschen.
Ah ja,
gegen die schon gesammelten Babymeilen, die ich für Fremdkinder gesammelt habe.
Verstehe, ein fairer Deal. Nun ist es so, dass die Deutsche Bahn mit diesem Projekt Digitale Schiene Deutschland bis zu 20% mehr Züge auf die Schienen bringen will. Die wollen noch umweltfreundlicher werden und neue Berufsbilder schaffen. Was hältst du von diesem Projekt?
Nee, ist schön, dass Sie es wollen. Ich würde es anders formulieren, Sie müssen. Weil die Zeit ändert sich. Wir leben und arbeiten heute komplett anders als vor 10 oder vor 20 Jahren. Und wenn die Bahn da nicht mitgeht, dann bleibt sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke.
Würdest du sagen, man könnte so eine Bahnfahrt auch als eine Art, also den Großraum, das Großraum, wie ein Großraumbüro sehen, also wie so ein Coworking Space, dass man sagt, ich sehe das einfach wirklich als Arbeitsplatz?
Ach, ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Also ja, ich hatte neulich zum Beispiel, tatsächlich bin ich mit einem Kollegen gemeinsam nach Bonn gefahren und da hatten wir dann unsere Rechner, wie man das halt so macht, gegenüber aufgeklappt und jeder so vor sich hingearbeitet. Das heißt also, das funktioniert eigentlich jetzt schon ganz gut. Vorausgesetzt ist natürlich Internetanbindung, freie Steckdosen und dass der Zug nicht so überrannt ist. Weil wenn das der Fall ist, und das passiert häufiger, dann ist an Arbeiten nicht zu denken.
Würdest du noch auf was anderes hinweisen? Also wenn du jetzt das optimieren könntest, du sagst Steckdose, Internet, was würdest du dir noch wünschen, wenn du an den Arbeitsplatz denkst?
Kaffee. Und kontinuierlich irgendwie tatsächlich an den Platz gebracht. Das wäre tatsächlich fantastisch. Nichts gegen die Kaffeeverkäufer, die dort immer mit ihrem Wägelchen rumfahren. Das finde ich ganz toll und guten Service.
Dem entnehme ich aber, dass du in der ersten Klasse reist, oder? Wenn du sagst, der Kaffee wird dir an den Platz gebracht. Oder ist das auch in der zweiten?
Ich weiß nicht, ja, also ich weiß nicht, wie oft du, anscheinend fährst du nur erste Klasse. Nein, auch in der zweiten Klasse kommt ein Kaffeewägelchen vorbei.
Also bist du tendenziell jemand, der in der zweiten Klasse fährt oder sitzt du gerne im Bordbistro oder wo hältst du dich am liebsten auf?
Das kommt immer drauf an. Mein Lifehack für die Deutsche Bahn ist, wenn ein Zug ausgefallen, zu spät gekommen ist oder zusammengelegt worden ist, dann gehe ich immer gerne ins Bordbistro, weil da hat man immer eigentlich in der Regel immer Platz und dann bestelle ich mir halt so einfach so ein Alibi-Getränk, damit ich halt da die ganze Fahrt sitzen bleiben darf.
Du hast in den 90er Jahren angefangen als Journalist zu arbeiten. Was erinnerst du von damals, wie mobiles Arbeiten damals ablief? Was ging das überhaupt? Wurde das gemacht oder war das völlig atypisch?
Naja, als Reporter ist man immer viel unterwegs. Klar sitzt du auch im Büro als Redakteur und starrst auf deinen Computer oder damals vielleicht sogar noch Schreibmaschine, weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, also das Büroleben hatte sicherlich noch damals überwogen, ganz einfach auch schon allein dessen, dass man erreichbar ist. Ne? Also das war ja noch die Vor-Smartphone- oder Vor-Handy-Zeit Anfang der 90er Jahre. Und wenn du da erreichbar sein wolltest, dann brauchtest du ein Telefon oder viel Geld fürs Münztelefon.
Ich erinnere mich zum Beispiel noch, als ich so zur Schule ging, da hatten die ganz erfolgreichen Papas von meinen Freundinnen, wenn die uns manchmal abholten und hinfuhren, die hatten ein Autotelefon und das war ganz, ganz hip. Also im Auto so zu telefonieren. Ich weiß noch, dass ich damals total beeindruckt war. Das war so das Statussymbol schlechthin. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Aber das war so das erste mobile Arbeiten, was ich so wahrgenommen habe.
Beim Autofahren. Ja.
Hast du denn so bestimmte Gadgets oder Sachen, die für dich unverzichtbar sind bei mobilen Arbeiten? Also meinetwegen, hast du immer eine Powerbank dabei? Hast du immer, weiß ich nicht, ein Reiseei, ein Müsli-Riegel, ein WLAN-Stick? Was ist für dich, was muss dabei sein?
Ja, in der Tat. Also während wir sprechen, lädt auch tatsächlich gerade meine Powerbank. Ah. Die ist quasi also unverzichtbar. Ja, Powerbank ist, hast du schon genannt. Die Kopfhörer haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe ansonsten immer tatsächlich, es ist jetzt peinlich zu sagen, aber ich habe tatsächlich einen Selfie-Stick und ein Mikrofon immer dabei. Das liegt aber tatsächlich an der Art der Dinge, wie ich berichte, wie ich arbeite. Ich bin ja Reporter und ich glaube, dass also auch Video mittlerweile fest zu unserem Repertoire gehört. Und ja, das heißt also, wenn es drauf ankommt und wenn irgendwo was los ist oder sowas, möchte ich in der Lage sein, auch nicht nur per Telefon zu arbeiten, sondern eben auch Bewegtbild anzubieten.
Ist es dir schon jemals passiert, dass in einer richtig heiklen Situation dein Akku leer war? Also, oder hattest du mal eine richtig ärgerliche Situation mit deinen Geräten, in denen du gedacht hast, verdammt, warum funktioniert jetzt was nicht? Oder warum hat die Aufnahme nicht geklappt oder so? Oder ist dir das nie passiert?
Ständig. Ja. Also, das ist eher der Dauerzustand, als dass mal alles passt. Aber daraus lernt man. Und deswegen versuche ich mich einfach so gut es geht abzusichern gegen solche Eventualitäten. Das heißt, manchmal habe ich nicht nur eine, sondern zwei Powerbanks dabei. Ich habe...
Hast du auch zwei Handys?
Ich habe zwei Handys, aber das hat eher damit zu tun, dass ich viel im Ausland bin. Eine mit einer deutschen SIM-Karte, eine mit einer internationalen, damit das Roaming nicht zu sehr zuschlägt. Ja, und ansonsten, passiert immer etwas. Also ich hatte mal Interviews mit, weiß ich nicht was, mit den drei Fragezeichen, wer die noch kennt, und habe tatsächlich festgestellt, dass auf der Aufnahme zwar das Bild super toll war, also richtig schöne, knackige Farben und scharf gestellt, alles perfekt, aber leider war der Ton nicht auf der Aufnahme drauf, ausgerechnet bei den Synchronstimmen.
Nein, und was hast du gemacht? Hast du dich getraut zu sagen, können wir es bitte nochmal machen?
Naja, das ist schwierig, die drei an einem Ort gleichzeitig zu finden. Die leben also ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Teilen von Deutschland oder so, auch international. Die kommen immer nur für die Aufnahme von den nächsten Folgen zusammen, ein- oder zweimal im Jahr. Das heißt also, ich hatte das Interview komplett in den Sand gesetzt.
Oh je, und war das für einen Auftraggeber? Also hast du das, hast du demjenigen?
Für den schärfsten Auftraggeber, wo gibt auf der Welt, nämlich ich selbst.
Oh je.
Also es war für meine eigene Seite und ja.
Umso ärgerlicher.
Ja, klar.
Da hat man dann mal kurz einen Schweißausbruch, wenn man das feststellt, oder? Oder so einen Wutausbruch oder was auch immer.
Da sitzt man in der Flughafen-Lounge und weint.
Ja, ist fassungslos.
Ja, nee.
Nun ist es so, dass durch die Digitalisierung eigentlich viele Menschen gar nicht mehr am Schreibtisch arbeiten müssten, es aber in vielen Unternehmen immer noch tun. Was würdest du den Unternehmen oder auch den Arbeitnehmern raten? Also wie kann man das aufbrechen oder auflockern? Wie kann man sich noch weiter davon lösen? Weil es ist ja eigentlich nicht mehr notwendig.
Nicht mehr notwendig, ein Büro zu haben?
Zum Beispiel.
Naja, ich meine, die Arbeit...
Oder stimmst du dem nicht zu?
Nö, ich glaube, es existieren beide Welten. Ich kann mir vorstellen, viele Leute haben auch keine Lust, ständig irgendwie auf Achse zu sein und haben keine Lust, ständig irgendwie im Job zu sein, auch nach 18 Uhr. Und für die gibt es, glaube ich, immer noch ausreichend... Also ich glaube, die 9-to-5-Jobs, die gehen uns nicht aus in unserem Land. Ich habe mir eine andere Welt aufgebaut, kenne sehr viele, die das auch getan haben. Und ich möchte niemanden irgendwie vorschreiben, wie er zu arbeiten hat. Ich finde es halt cool, dass ich selbst Herr meiner eigenen, wie soll man sagen, Arbeitswelt geworden bin, dass ich bestimmen kann, ob ich eben im Zug zum Beispiel irgendwie an meiner Präsentation arbeiten möchte oder eine Folge, weiß ich nicht was, Netflix gucke.
Drei Fragezeichen. Achso, nee. Ich dachte, jetzt kommen die drei Fragezeichen. Ist es so, dass du im Zug zum Beispiel, zwingst du dich da richtig zum Arbeiten? Also sagst du dir, okay, ich habe jetzt 4 Stunden Zugfahrt, die nutze ich auch komplett? Oder wie du eben beschrieben hast, bist du auch manchmal faul oder chillst und sagst, okay, ich schaue jetzt mal fern im Zug oder ich lese im Zug oder viele schlafen ja auch sehr gut im Zug oder hören Musik und schauen aus dem Fenster. Das kann ja auch so eine kontemplative, ja, Entschleunigung, weiß ich nicht. Also ist das wirklich ein Arbeitsplatz für dich oder mehr auch sowas, wo du dich entspannst?
Zugfahren ist für mich tatsächlich Arbeit. Also ich wähle dann auch bewusst den Zug, zum Beispiel jetzt den Sprinter von München nach Berlin, nutze ich sehr gerne und sehr oft. Bewusst auch mit der Entscheidung, dass ich dann eben nicht im Viertelstundentakt irgendwie Sicherheitskontrolle und Gate-Change und Pre-Boarding, Ding-Boarding, wieder aufstehen, weil jemand durch muss und so weiter. Da kommst du nicht zum Arbeiten.
Finde ich auch, ja.
Und dann, also noch nicht mal, also 3 Stunden am Stück, ne? Also reine Nettozeit, ne? Mit Einsteigen und wieder aussteigen. Also eine Nettozeit von 3 Stunden Arbeiten zwischen München und Berlin beispielsweise, das ist viel wert.
Ja.
Und das plane ich dann tatsächlich auch als Arbeitszeit ein.
Findest du denn nicht, dass dadurch, dass man so mobil arbeitet und immer erreichbar ist und so weiter, dass es einem manchmal schwerfällt, das zu trennen? Also was ist jetzt noch Freizeit oder schaffst du dir bewusst Freizeit, dass du sagst, wirklich da, weil man hat ja nicht mehr diesen klassischen Feierabend oder sowas. Also wie trennst du da zwischen Freizeit und Arbeit oder hast du einfach wenig Freizeit?
Jetzt möchte ich mit so einer ganz Klischee-Antwort kommen, aber sie entspricht nun mal der Wahrheit. Ich unterscheide da nicht mehr.
Nee.
Also ich bin, nee, das ist mittlerweile eins. Ich bin sozusagen, also ne, genauso wie ein Journalist. Ein Journalist ist ja immer irgendwie auf Standby. Ne? Du kannst im Urlaub sein und plötzlich passiert etwas und dann kannst du ja nicht sagen, nee, ich bin gerade im Urlaub, sondern da musst du halt ran, da musst du halt ne, sofort funktionieren auch. Und so eine richtige Trennung funktioniert nicht. Oder ich bin irgendwie privat unterwegs und da fällt mir irgendetwas, eine Geschichte vor die Füße oder ich habe eine tolle Idee für eine Geschichte, dann muss ich die machen. Ja, dann höre ich automatisch auf im Urlaub zu sein und dann fangen die Zahnräder an irgendwie zu klicken und dann bin ich auch ehrlich gesagt ganz dankbar, dass ich die Möglichkeiten habe, zum Beispiel auch über meinen Server sofort mein Büro zu erreichen. Ja. Das heißt also, alle meine Daten, alles, was ich so an wichtigen Utensilien brauche, liegt auf irgendeinem Server und ich brauche ein Smartphone, besser ein Laptop und kann vor Ort anfangen zu arbeiten. Selbst wenn mein Laptop kaputt gehen würde, könnte ich mir irgendwie einen Billig-Laptop holen und über den Server sofort wieder dort weitermachen, wo ich vorhin aufgehört habe, weil alles, was ich tatsächlich, alle meine Projekte liegen tatsächlich also auf einem Server und sind auf der ganzen Welt, ob im Zug oder in der Luft, für mich erreichbar.
Ist es denn so, dass du es als Luxus empfindest, wenn du mal nicht erreichbar bist? Oder bist du keiner, der jetzt so Digital Detox oder was Leute so machen? Also schaltest du jemals irgendwie das WLAN aus oder das Handy aus oder so? Oder machst du das gar nicht?
Ja, ich kann mir keine Welt mehr vorstellen, in der man wirklich komplett offline ist. Das wäre für mich so ein Vergleich, wie dass man vielleicht, keine Ahnung, tatsächlich irgendwie in die Wildnis geht und so einen Abenteuerurlaub macht, wo man dann bewusst aber auch keine Streichhölzer mitnimmt, sondern sich das Feuer dann irgendwie mit so, weiß ich nicht was, Feuersteinen oder mit dem Brennglas macht. Das kann auch spannend sein, so ein Survival-Urlaub, aber ganz ehrlich, ich meine, man fährt doch nirgendwo hin absichtlich, um dort keine Klospülung und auch kein elektrisches Licht zu haben.
Manche Menschen brauchen das offensichtlich, aber ich verstehe, was du meinst, dass es einem manchmal absurd vorkommt, weil man denkt, es ist doch alles da, man könnte es doch viel einfacher haben. Ja, warum sich selber so das so kompliziert machen?
Naja, und man kann auch die Entscheidung ja für sich treffen, mal bewusst, also das ist, Achtung, jetzt kommt ein super Lifehack von mir, eine E-Mail wahrzunehmen und zu sagen, ja, da ist eine E-Mail und die kommt dann in Ordner, wo drauf steht irgendwie morgen oder nächste Woche. Also so viel Verantwortung und selbst...
Nächstes Jahr.
Naja, aber so viel, wie soll man sagen, Selbstverantwortung sollte man mittlerweile auch schon gelernt haben, mal auch bewusst dann einfach nicht ranzugehen oder nicht sofort zu antworten. Also wo ist das Problem? Ich denke, das ist das, diesen Umgang, also auch diese Selbst, wie soll man sagen, Beschränkungen, die muss man halt sich irgendwann mal antrainieren und auch der Versuchung widerstehen, dann immer sofort überall zu reagieren, nur weil es da ist. Nein.
Es ist aber wirklich schwer. Ich finde es wirklich schwer. Es fällt mir schwer, weil man das Gefühl hat, oder ich habe manchmal das Gefühl, dadurch wird die To-Do-Liste immer länger, weil man denkt, oh Gott, da sind noch 5 E-Mails. Also ich bin auch jemand, der gerne schnell antwortet, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt ist es aus meinem
System,
jetzt habe ich den Ball wieder zum anderen gespielt.
Ja, aber genau dieses zum anderen Spielen bereitet ja uns gegenseitig die Probleme. Ich glaube, was total aus der Mode gekommen ist, ist auch mal jemanden einfach anzurufen. Ja? Mhm. Also diese Kaskaden von E-Mails, um sich zum Beispiel zu verabreden, ja, wollen wir uns da treffen? Nee, 17.12 Uhr ist blöd, ging auch 17.15 Uhr. Ja, 17.15 Uhr müsste ich aber das und das. Pass auf, wir machen so und treffen uns am Brunnen oder hinterm Brunnen und so weiter. Und das erfordert dann 20 E-Mails. E-Mails oder 20 WhatsApp, um sich zu verabreden. Früher hat man einen Anruf original dafür gehabt und man wusste, wann man sich trifft. Und dann braucht man ein bisschen Zuverlässigkeit, dass man halt in Anführungszeichen sich auch dran hält, worauf man sich verabredet hat. Also das sind so Abarten, dass man sich jetzt für heute, ne, genau wie du sagst, dem anderen den Ball wieder zuspielen, damit man ihn selber aus seinem E-Mail-Fach draußen hat und dann muss der andere mit dealen. Ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen auch schäbig, wenn man den Leuten ständig wegen den banalsten Dingen einfach Arbeit zumutet, indem man sie mit E-Mails und mit WhatsApp und anderen Dingen zumüllt. Also so ein bisschen auch, wie soll man sagen, Beschränkungen auch der Kommunikation, auch im Hinblick auf das Gegenüber, finde ich.
Total.
Finde ich, ist ein fairer Zug.
Ich werde es üben und lernen. Ich bin ein großer Fan von den WhatsApp-Sprachnachrichten, weil man das da relativ schnell regeln kann. Und
zum Beispiel.
Dann der Anruf passt ja nicht immer dem anderen, gerade auch um die und die Uhrzeit. Und dann finde ich das sehr gut. Wenn du jetzt daran denkst, wie das mobile Arbeiten vor 25 Jahren war und wie es heute ist, kannst du dir vorstellen, wie es in 25 Jahren aussieht? Hast du eine Vision oder in 20?
Oh je, ich kann es mir nicht mal vorstellen, wie es in 2 Jahren ist. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, was wir tun sollten, ist, dass wir unsere Flexibilität trainieren, dass wir offen sind für neue Technologien, neue Arbeitsweisen, dass wir uns ständig irgendwie, wie soll man sagen, ja, auch fit halten. Diese Floskel von wegen lebenslanges Lernen ist total ausgelutscht, aber dahinter steckt tatsächlich ein sehr kluger Gedanke, nämlich nicht, dass das entscheidend ist, wie es dann tatsächlich später wird, sondern ob wir in der Lage sind, uns an was auch immer die Zukunft bringt, schnell anzupassen.
Mhm.
Es gab so einen schönen Satz irgendwie, ich halte es da mit Charles Darwin, sagte in der Geschichte, der hat sich nie derjenige, der Stärkste, noch nicht mal der Klügste durchgesetzt, sondern die Spezies, die in der Lage war, sich am schnellsten an veränderte Bedingungen anzupassen. Und ich glaube, so ähnlich müssen wir auch die digitale Evolution betrachten.
Da muss ich noch einiges nachholen. Ich bin, vieles ist, ja, also wie ich schon manchmal überfordert bin, mein Computer, also ich habe sehr gerne IT-Freunde, IT-Leute im Freundeskreis, weil man einfach Hilfe braucht. Richard, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Gute Fahrt noch. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Wir freuen uns auch über eure Kommentare und auf eure Bewertung bei iTunes und sehr gerne weiterempfehlen und natürlich abonnieren.